Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi W. und Claudius Metrobus.
So hieß er, ja.
AKA Tobi W., ehemals Römer, jetzt wieder Wahlmainzer, ursprünglich Berliner. Herzlich willkommen.
Herzlichen Abend allerseits.
Ja. Wenn man nicht vorher drüber nachdenkt, was man sagen will, dann wird das ungefähr so.
Guten Glückwunsch auch von mir.
Ja. Frohe Weihnachten.
Seid vielfach bedankt. Wie geht's euch beiden Händeln?
Prächtig. Tobi, wie geht's dir?
Mir geht's auch prima. Alles gut.
Ach, ist das schön.
Mein Gott,
allen geht's gut. Phil, ja. Wie geht's dir?
Ja, passt schon. Das Näschen ist noch ein bisschen verstopft. Ansonsten alles gut.
Super. Lieber Live-Chat, wie geht's euch? Wir haben ja wie nach jedem E-Prix einen Live-Chat dabei. Wir nehmen unsere Episoden nach einem Formel-E-Rennen live auf. Das heißt, wer mithören möchte, kann sich nach dem nächsten Formel-E-Rennen mal auf live.e-formel.de einklicken und da dazuhören. Und da haben wir momentan eine Handvoll Zuhörer, die alle schön im Chat mitchatten können und ihren Senf dazugeben können und Fragen stellen.
Genau.
Ist immer super.
Ist immer dienstags nach dem Rennen, außer wenn es montags ist.
Oder mittwochs.
Richtig.
Ja.
Das ist immer ein bisschen vage, ne? Das hängt halt von den äußeren Umständen ab. Wir sind ja nicht alle Vollzeitjournalisten. Eigentlich niemand von uns. Und ich als allerletztes. Und deswegen ist das immer ein bisschen vage. Aber wir versuchen das zeitnah zu machen. Ist ja gut, dass unser Außenkorrespondent und Außenhandelskorrespondent, unser Auslandskorrespondent zurück ist aus dem fernen Rom. Und es heil geschafft hat, hier anzukommen, bevor es losgeht. Du bist aber, Tobi Leinchen, gestern schon wieder angekommen, oder?
Ich bin Samstag vorgestern schon angekommen.
Ach, du bist gleich nach dem Rennen wieder abgeflogen.
Der E-Prix war am Samstag und um 20 Uhr bin ich am Samstag von Rom nach Berlin geflogen. Denn innerhalb von 5 Stunden nach dem Rennende war ich auf einer Hausparty in Berlin-Neukölln. Ehe ich dann am Sonntag hierher gefahren bin und jetzt ist es Montagabend zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich bin hier, ja, Jet-Set-Lifestyle, das ist doch das, wovon die Leute immer erzählen.
Ja, und? Fetzt, oder?
Fetzt voll gar nicht, ich bin super müde und ich glaube, ich werde krank.
In deinem jugendlichen Alter schon.
Oh ja, die Jugend von heute, die verträgt halt auch einfach gar nichts.
Gar nichts mehr.
Aber
wie war denn Rom?
Ja, wie war denn Rom? Das war ja, die haben ja in das Rennen extra noch eine große Pause eingebaut. Hat sich das irgendwie auf deine Reisepläne ausgewirkt oder war es egal?
Fang bloß nicht an damit. Naja, eigentlich, also für diejenigen, die es nicht wissen, nach dem Rennen ist ja immer große Siegerehrung und danach ist eine Pressekonferenz. Das ist dann wichtig für mich. Also ab da wird es dann interessant und cool für diejenigen, die als Journalisten dahin gereist sind. Nach der Pressekonferenz auch noch Interviewrunde, wo man sich jeden Fahrer einzeln schnappen kann, um exklusive Aussagen zu holen. Aber wegen dieser riesigen Unterbrechung, über die wir nachher auch nochmal reden müssen, wenn es Richtung Rennenbesprechung geht, durch diese riesige Unterbrechung, naja, musste ich halt einfach direkt nach der Siegerehrung abhauen, hab niemanden interviewt. Naja, das war halt nicht so sahnig, aber naja. Was macht man nicht alles, um auf Hauspartys in Neukölln zu sein, ne? Nee, aber sonst war Rom cool. Also war schön, mal da gewesen zu sein. Ich war das letzte Mal vor einigen Jahren da und habe noch ein paar Sightseeing-Tage vorher reingequetscht gehabt. Ach, und dann habe ich nette Leute getroffen da an der Strecke. Auch auf dem Rückflug habe ich noch einen von unseren Lesern getroffen. Das war schön. Es war regnerisch. Das war der einzige Minuspunkt, den Rom kriegt von mir. Hat jeden Tag geregnet, von Mittwoch, meinem Anreisetag an, bis zum Samstag. Unter anderem auch zwischen Qualifying und Rennen, weswegen das Rennen ja bei nasser Strecke begonnen hat. Das ist der einzige Minuspunkt an Rom, aber sonst war es ganz schön. Wie habt ihr beiden denn das Rennwochenende wahrgenommen? So als Gesamtbild.
Als Gesamtbild? Ich hab's ja komprimiert, ne? Ich habe es am Samstag einfach komplett ausgeblendet. Das ist auch gar nicht so einfach, weil durch so viele Kanäle, die ich täglich nutze, irgendwie dann man mir zu pushen versucht, was jetzt gerade passiert und was passiert ist und was die Ergebnisse von diesem, jenem und welchem sind. Da muss ich eine Menge Zeug stumm schalten. Und wie spannend ein Rennen ist, das sehe ich immer an der Menge der Nachrichten in unserem eformel.de WhatsApp-Chat. Wenn es über 400 sind, dann war gut was los.
Und ist das so viel?
Ja, das glaubt man gar nicht, ne? Wenn du das mal einen Tag stumm schaltest und am nächsten Tag erst guckst, da kommen einfach 400, 500 Nachrichten am Tag durch. Das ist schon richtig krank. Also es hat schon so ausgesehen, als wäre einiges los gewesen im Rennen. Und dann habe ich es mir am Sonntag nach dem Frühstück, habe ich mir einen Cappuccino kredenzt und habe es mir schön gemütlich gemacht, habe das Qualifying auf Eurosport und das Rennen auf ZDF geschaut, damit ich von allem was hab. Und beim ZDF waren sie mir so freundlich, haben die Dreiviertelstunde rote Flagge einfach dann rausgeschnitten und mich verwirrt am Fernseher hinterlassen. Ich habe dann nochmal zurückgespult und mich gewundert, habe gedacht, okay, gerade haben die rote Flagge gezeigt, jetzt fahren die. WTF ist hier eigentlich passiert. Hat einen Moment gedauert, bis ich gedacht habe, okay, wahrscheinlich haben die das nicht original hochgeladen und einfach dann das, was wahrscheinlich ein bisschen langweiliger, rausgenommen. Deswegen habe ich keine Ahnung, was die Herren und Damen der Formel E in der großen Pause von Rom veranstaltet haben, aber da könnt ihr mir ja dann erzählen.
Wollen wir erstmal dir ein bisschen was erzählen über die Qualifikation, die ein bisschen vorher stattgefunden hat?
Ja, die habe ich auch gesehen, aber erzähl mal.
Achso, das stimmt, hast du ja gesagt.
Ja, habe ich ja gesagt, ne?
Ja, macht ja nichts. Gesagt.
Aber leg doch mal los. Ja. Jetzt haben wir die Überleitung, jetzt sind wir da, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Kapitelmarke ist gesetzt.
Es ist zu spät. Aber gehen wir einfach ins Qualifying, weil im Training erstaunlich wenig passiert ist, außer vielleicht eine Sache, die Tobi vorher nochmal ansprechen wollte, oder?
Genau, richtig. Das zweite freie Training war gerade ein paar Minuten alt, als sich José María López richtig schön ordentlich verbremst hat und frei nach Patrick Simon den Koffer so richtig eingeplankt hat. Hatte eine rote Flagge zur Folge. Und ja, rote Flagge im Training heißt, alle Fahrzeuge wie bei der Full Course Yellow den Speedlimiter auf 50 km/h rein und dann zur Box fahren. Haben auch alle gemacht, die auf der Strecke unterwegs waren, bis auf einen. Und das war der gute Pascal Wehrlein, der wohl vergessen hatte, dass man den Pit-Limiter reinmachen muss, also deutlich zu schnell unterwegs war. Und obwohl es keinen Unterschied gemacht hat, dass er da jetzt mit 80 statt mit 50 um die Kurve gefahren ist, sind die Rennkommissare bei so einer sicherheitsrelevanten Geschichte sehr streng und haben dem guten Pascal eine Rückversetzung fürs Rennen von um 5 Startplätze verpasst.
Och, der Pascal.
Und ja, werden wir nachher noch zu kommen, sorgte dann dafür, dass seine Chancen, ganz vorne mitzufahren, jetzt deutlich geringer wurden.
Und was das auch noch zur Folge hatte, dieser Unfall von López, war natürlich, dass López nicht mehr sein zweites freies Training haben konnte, ne? Der ist relativ, das war nach den ersten 10 Minuten eigentlich, dass dieser Unfall passiert ist.
Und war in seiner dritten Runde.
Ja, siehste, das ist eben wichtige Trainingszeit, die einem da verloren geht. Sowieso hat man so eh nur 45 im ersten und 30 Minuten im zweiten freien Training zur Verfügung. Das ist nicht viel Zeit, in der man das Setup für das Qualifying und Rennen finalisieren muss. Man muss natürlich die Energiestrategie sich irgendwie zurechtlegen. Das ist eine ganze Menge Information, die Dragon da flöten gegangen ist durch diesen frühen Unfall. Die haben das Auto repariert bekommen. Das war auch jetzt nicht unbedingt schnell gemacht, aber es war auf jeden Fall machbar. López konnte ohne Probleme am Qualifying teilnehmen. Allerdings waren es wichtige Daten, die ihm gefehlt haben. Umso überraschender war es, dass José María López, der ja als nicht ganz letzter in der Meisterschaft, aber einer aus der letzten Gruppe in der Meisterschaft, der hatte bisher einzig und allein 2 Punkte gesammelt vor diesem Rennen, hatte den Vorteil in Anführungszeichen von Qualifying Gruppe 4, in der die Strecke ja erfahrungsgemäß am schnellsten ist, mit dem meisten Grip auf der Strecke, da ist die Temperatur vielleicht noch ein bisschen höher. Und López hat es tatsächlich geschafft, als einer der 6 Fahrer in das berühmte Superpole-Shootout und konnte da dann eben nochmal kurzzeitig um die Pole-Position kämpfen. Am Ende 1 Minute 30 war seine Rundenzeit und knapp 1/10 Sekunde. Das brachte ihm Platz 3 in einem Qualifying, Platz 3 in der Superpole, wenngleich er da um einiges langsamer war. Denn zwischen dem Qualifying und der Superpole hat es entscheidenderweise geregnet. Und ein Teil auf der Strecke, das hatte mich so ein bisschen erinnert an Formel-1-Rennen und überhaupt Autorennen aus Spa-Francorchamps, wo ein Teil der Strecke nass ist und der Rest knochentrocken. Und entsprechend die Griffverhältnisse ganz anders sind. Dadurch ist López dann im Superpole-Qualifying Dritter geworden und
war einer der 6 Piloten, die aus den ersten 3 Startreihen starten durften. Wer ist denn sonst noch in die Super Pole gekommen?
Ja, dazu muss man sagen, Rom war wieder mal eine der Strecken, wo sich das ganz massiv ausgewirkt hat, was wir zum Beispiel in Santiago schon beobachten konnten, nämlich dass die Strecke zwischen dem zweiten freien Training und dem Qualifying massiv schlechter geworden ist, weil halt viel Dreck drauf gefahren ist und wo sich die Gruppen sehr, sehr stark verbessert haben. Gruppe 1 mit den 5 Meisterschaftsführenden, aus der Gruppe ist gar keiner in die Super Bowl gekommen. Das ist schon mal ein harter Schlag für alle, die um den Titel kämpfen. Aus der zweiten Gruppe hat es lediglich André Lotterer geschafft, der eine tolle Bestzeit gefahren hat und die auch nachher nicht mehr geschlagen wurde. Gruppe 3, da war Mitch Evans mit einer verdammt guten Zeit eigentlich schon quasi für die Super Bowl qualifiziert, als eine rote Flagge rauskam. Und er leider die Runde nochmal fahren musste.
Die rote Flagge ist ja mittlerweile fast die beliebteste Flagge in der Formel E. Ne? Die kommt gleich nach der Schwarz-Weiß-Karierten, wenn nicht gar davor.
Der Grund für die rote Flagge ist schnell erklärt. Alexander Sims im zweiten Andretti BMW ist auf der Strecke stehen geblieben mit einem technischen Defekt. Und zwar ist es so, dass er sich wohl auf der Sprungkuppe, das ist in Kurve 8, ist so eine Kuppe, wo die Fahrzeuge alle immer im Topspeed kurz abgehoben haben. Da hat man auch extra eine Kamera in Bodennähe angebracht, um da spektakuläre Bilder zeigen zu können. Aber da scheint er wohl ein bisschen sehr viel abgehoben zu haben. Und sich bei dieser Aktion den Antrieb beschädigt zu haben. Er rollte dann 2 Kurven später aus. Er stand eigentlich relativ sicher an einer Ausfahrt, an so einer Lücke in der Mauer, die extra gelassen worden ist, um da Fahrzeuge rauszuschieben. Dennoch hat die Rennleitung dann entschieden, die rote Flagge zu zeigen. Wie gesagt, Mitch Evans hatte schon eine sehr gute Runde gefahren, 1:30.0. Musste dann genau wie alle anderen nochmal an. Alle anderen haben ihre fliegende Runde dann abgebrochen. Und ja, auch im zweiten Versuch ist es Evans sogar gelungen, sich zu steigern. Ist dann als Zweiter weitergekommen in die Super Pole. Ja, damit war er auch in dieser Gruppe wieder der Einzige. Ja, war er tatsächlich. Und dann kam die Gruppe 4 mit den 6. Letztplatzierten der Meisterschaft. Und aus der Gruppe haben es dann ganze 3 Fahrer in die Super Bowl geschafft. Eben schon angesprochen auch José María López, dann Maximilian Günther, der in Rom wieder dabei war als Ersatzmann für den verhinderten Felipe Nasse. Über den werden wir, denke ich mal, auch nachher noch sprechen, weil da Jack Nicholls das ein oder andere Interessante im Weltsignal darüber gesagt hat. Und der 3. Fahrer, der es aus der letzten Gruppe in die Super Bowl geschafft hat, war Stoffel van Dorn, unser Dauer-Fanboost-Gewinner im HWA.
Mal wieder HWA, ne? Also genau. Venturi, der Antriebsstrang mit ZF noch zusammen in Kooperation, der ist auf eine Runde, das sage ich gefühlt nach jedem Rennen, aber unglaublich sind die. Im Rennen lief es bisher nie wirklich großartig zusammen, aber im Qualifying ist van Dorn einer der Top-Kandidaten. Späte Qualifying-Gruppe, wegen im Rennen läuft es nicht, deswegen spätere Qualifying-Gruppe. Und dann mit dem Antrieb im Heck, Venturi ist rasend schnell und damit das Kundenteam HWA rasend schnell im Qualifying.
Mhm. Ja, aber kein Venturi in der Super Bowl und nur einer von den HWAs, aber beide Dragons, Tobi.
What?
Guck mal an, ich meine, da ist ansonsten ja auch nicht viel zu sehen, ne? Denn wenn du in die Tabelle guckst, die haben so 2 Punkte gesammelt in dieser Saison bis jetzt. Aber beide in der Super Bowl gestanden.
Unglaublich. Bärenstark, dass Dragon so weit vorne stehen kann. Das ist das erste Mal eigentlich seit den Testfahrten im vergangenen Oktober, dass Dragon wirklich mal zeigt, dass sie auch Performance haben. Dragon war im Niemandsland. Die haben sich, das einzige Duell, was die hatten, war das um die rote Laterne zusammen mit Nio.
die waren wirklich rote Laterne in Rom. Dragon hat tatsächlich allerdings ein bisschen Performance durchscheinen lassen zum ersten Mal in diesem Jahr im Qualifying und hat das entsprechende Resultat rausgeholt. Lopez von Startplatz 3 ins Rennen gegangen. Dragon-Rückkehrer Günther, der das Cockpit von Nasser ja übernommen hatte, als Fünfter qualifiziert, damit Dor auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt hat, läuft bei denen. Also das Qualifying ist der erste Moment gewesen in dieser Saison, wo ich mal gedacht habe, Menschenskinder, Dragon, in welchem Jahr sind wir denn? Ist das jetzt 2015 oder
hast du die Autolackierung nochmal angeguckt, da wusstest du, wo du bist.
Ja,
eben. Doch 19.
Doch 19. Aber war trotzdem schön zu sehen, dass Dragon offenbar doch nicht nur die zweite Geige spielt. Oder die dritte.
Wie gesagt, die Performance auch eine Runde war auf jeden Fall gut. Was dann natürlich nach dem Qualifying kam, war die Superpole. Zwischendurch hat es zumindest in einem Teil der Strecke ordentlich geschüttet, nämlich das war die Strecke rund um die Stelle rund um die Haarnadel, was dafür sorgte, dass die ersten beiden, die zur Super Bowl antreten mussten, nämlich Sebastian Buemi und eben Maxi Günther, sich mal ordentlich verbremst haben auf ihrer Outlap in der Spitzkehre und dann im Endeffekt im Notausgang wenden mussten. Haben es dann auf der gezeiteten Runde deutlich besser hinbekommen. Aber es hatte natürlich auch wieder aufgehört zu regnen. Das heißt, mit jedem Auto, was nacheinander gefahren ist, wurde die Strecke deutlich besser. Und das hat man auch an den Zeiten gesehen. Ja, Buemi hat, fand ich, keinen großen Fehler drin gehabt, war aber 7 Zehntel langsamer als Günther, der auch auf seiner schnellen Runde keinen großen Fehler hatte. Der war aber über 2 Sekunden langsamer als Van Dorn. Ja, Lopez war dann auch wieder fast eine halbe Sekunde schneller. Evans war wieder fast eine halbe Sekunde schneller. Und der Lotterer schmeißt die Kiste in der Haarnadel fast weg. Verliert bestimmt eine halbe Sekunde durch den Fehler. Bei Jaguar ist man in der Box schon am Jubeln über die vermeintliche Pole Position. Und Lotterer fährt die Runde zu Ende und ist trotzdem 3 Zehntel vor Evans.
Ja, zu früh gefreut, Jaguar.
Da sieht man ganz klar, wie sehr die Strecke sich verändert hat in diesen 2 Minuten, die jeweils zwischen den Autos lagen. Aber das war schon ganz massiv zu sehen, dass, wie gesagt, die Strecke mit jedem Auto schneller wurde. Und zwischen Lotterer und Buemi waren es 4,2 Sekunden dazwischen, obwohl Lotterer einen großen Fehler in der Runde gemacht hat und Buemi nicht. Überhaupt keine Chance, aber so ist das halt, wenn es regnet. Hätte auch genauso gut wieder etwas mehr regnen können, dann hätten die Fahrer, die später gefahren sind, Probleme gehabt. Das ist halt Lotterie, sag ich mal, bei den Witterungsbedingungen.
Ha, was ein Wortspiel.
Lotterie.
Da habe ich lang dran gearbeitet, ja.
Ja, wir haben es wahrgenommen, zur Kenntnis und freuen uns.
So, dann hatten wir die Startaufstellung.
Lotterer vor Evans, Lopez, Van Dorn und Günther. Dann eine halbe Einführungsrunde, weil aufgestellt wurde sich auf der Zielgeraden, die, wie wir ja in unserer Vorschau auf den Depris schon erzählt haben, der letzte E-Pod, abgegrenzt war von der Startgeraden, weil einfach nicht genügend Platz auf der Zielgeraden war. Die ist ja immer in der Nähe der Boxengasse, beziehungsweise nicht immer zwischen in der Nähe, sondern zwischen Boxengassen Ein- und Ausfahrt. Und da ist einfach nicht genügend Platz gewesen. Deshalb war die Startgerade vor der Haarnadelkurve unter dem Obelisken ein tolles Bild, aber eben eine halbe Runde entfernt. Dann ging es eben im Schritttempo an die Startampel, die wieder mal, wie zuletzt in Sanya, ewig gedauert hat, bis sie anging.
Ist mir schleierhaft, was die da immer machen, ey. Das regt mich
ein bisschen auch nicht.
Hab mich beim Angucken, hab ich schon gedacht, ja, mal machst du noch einen Kaffee oder weiß nicht, wie lange es dauert.
Ja, naja. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 rote Ampeln und ab geht die Post. Wer hat den besten Start erwischt?
Ich würde behaupten, Evans hatte den besten Start. Von Platz 2 kommt, aber der Elotti vorne auf der Pole hat es trotzdem geschafft, ihn hinter sich zu halten. Aber gut weggekommen sind eigentlich alle, aber den stärksten Start, finde ich, hätte Evans.
Also ich fand, man konnte klar den Unterschied sehen. Es hat zwischen dem Qualifying und dem Rennen war das Rennen der Jaguar I-Pace E-Trophy und da hat es ordentlich geschüttet. Deshalb war die Strecke teilweise richtig nass, als gestartet wurde. Und ich fand, man konnte einen deutlichen Unterschied sehen zwischen der linken und der rechten Seite. Mhm. Wie gesagt, Lotterer ist gar nicht so gut gestartet. Evans ist ganz gut weggekommen. Wer überhaupt nicht gut gestartet ist, sind die beiden Dragons. Die haben auch deutlich Platz verloren und der Lopez hat tatsächlich dann auch beim Anbremsen der Haarnadelkurve, die ja direkt nach 150 Meter hinter dem Start kam, auch einen ordentlichen Fehler gemacht und ist fast gerade ausgefahren. Ja,
der hatte ja so seine Schwierigkeiten da schon, ne?
Aber über Lopez müssen wir reden, weil das war nicht die einzige Geschichte aus Runde 1, oder?
Ja, der hatte eine Runde 1 zum Vergessen, würde ich mal sagen.
Ja, oder zum dran erinnern und dran erfreuen, je nachdem, wer man ist, ne?
Ja. Okay, ja gut.
Sam also wahrscheinlich nicht. Es hat angefangen mit dieser Szene, in der er sich verbremst. Ist damit ins doch relativ hart umkämpfte Mittelfeld zurückgerutscht, auch das relativ hart umkämpftes Mittelfeld. Da gab es einige kleinere Karambolagen, aber an und für sich, die wissen ja, dass Formel E eigentlich Autoscooter ist dieses Jahr und da kommt man schon mit zurecht. Und dann ging es eine halbe Runde weiter und Lopez war im Infight mit Sam Bird und dann ging es zurück auf die Startgerade, nee, noch nicht mal. Nee, doch, die Startgerade war es. Das war die Schikane vor der Startgerade. Naja, und in der versuchte er sich an Birds vorbeizudrücken. Und in einer Szene, in der ich fast dachte, dass Birds Rennen gelaufen sei, drückt Lopez seinen britischen Rivalen eben in die Streckenbarriere. Birds schlägt mit der linken Hinterradaufhängung ein in der Mauer. Lopez geht vorbei und Bird rollt aus und hinterher. Das hat eine Durchfahrtsstrafe nach sich gezogen. Nach dem Rennen beschwerte sich Lopez dann, dass die Durchfahrtsstrafe zu hart sei, meiner Meinung nach aber vollkommen angemessen. Mit viel zu viel Gewalt, übermütig ist er da reingestürmt. Einfach unruhig gewesen, das Manöver. Und vielleicht bedingt durch den Fehler früh in der ersten Runde, dass er Boden gut machen wollte und zwar so schnell wie es geht. Aber das war einfach... Er war an einem Punkt, an dem er nicht hätte sein dürfen und können, eben wie man gemerkt hat, wie vor allem Bird gemerkt hat, auch nicht. Also der Unfall zum Ende der ersten Runde und wenig später, nachdem er dann vorbei war und Bird ausgerollt war, die nächste Szene. Kurz vor der Zielgeraden setzt er auf einem Curb auf, hinter ihm natürlich einen Haufen Fahrzeuge, setzt auf dem Curb auf, verliert die Kontrolle über sein Auto, fängt einen Übersteuern ab, muss dann allerdings in die Bremse gehen, weil die Mauer halt immer näher kam. Von hinten rauschte dann Gary Paffett ganz unschuldig auf. Auch Jean-Éric Vergne ist noch hinten drauf gefallen. Naja, und das Trio hat dann eben die Strecke so blockiert, dass da wirklich niemand mehr durchkam. Das waren sicherlich 10 Fahrzeuge, die sich da aufgereiht hatten hinter den dreien. Und das bedeutete erst einmal das Ende des Rennens, denn die Strecke musste aufgeräumt werden und alles musste in Ordnung gebracht werden. Auch die Barriere musste nochmal repariert werden. Das bedeutete die 4. rote Flagge im 4. Rennen in Folge und die 4. und im Vergleich dazu die 48 Rennen, die vorher stattgefunden haben, da gab es nur eine einzige. Das ist ein Thema, was wir in dieser Saison immer wieder besprechen müssen. Vielleicht sind es die Autos, die zu breit sind, oder es ist die Fahrweise, die zu ruppig ist, oder es ist die Rennleitung, die Fehlentscheidungen trifft oder traf in den vorausgegangenen Rennen. Aber in Hongkong war die Strecke blockiert, 2017, 2018 war sie blockiert, in Rom war sie 2019 war sie in Hongkong blockiert, pardon. 2019 war sie in Rom blockiert. Ich glaube, es ist mal vielleicht an der Zeit, dass wir über das Streckendesign in der Formel E reden, oder? Sind die Formel E-Strecken zu eng?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem, ne? Manchmal frage ich mich, was sie bei der Rennleitung getrunken haben, bevor sie ins Rennen gehen. Aber hauptsächlich ist es wahrscheinlich eine Kombination aus schneller werdenden, größer werdenden Autos auf engen Kursen, ne? Sobald da was in der Ecke steht, hast du halt ein Problem.
Ja.
es ist wieder immer wieder so ein Punkt, der auch in den letzten Jahren schon angesprochen wird, dass die Strecken einfach sehr eng sind. Das liegt ja in der Natur von Straßenkursen. Man kann nicht wie die Formel 1 auf Kursen fahren, wo die Straßen gelegentlich mal 30 Meter breit sind. Das geht einfach nicht in der Formel E. Wenn du durch enge Innenstädte fährst und zwei Loopings auf dem Parkplatz drehst, das ist einfach nicht möglich. Und das ist eben der große Nachteil, den Straßenkurse so mit sich bringen. Andererseits muss man sagen, Straßenkurse liegen ja auch im Kern der DNA der Formel E. Also Formel E ohne Straßenkurse wäre keine Formel E. Das ist so ein bisschen ein Dilemma, wo ich beim Nachdenken noch keine wirkliche Lösung zu gefunden habe. Einerseits, Straßenkurse müssen sein, sonst ist es nicht die Formel E. Andererseits, Straßenkurse sind zu eng für die Formel.
Also ich finde das schon ganz geil mit den Straßenkursen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, dass man möglichst schnell diese Karambolage, wenn sie entstanden ist, wieder auflöst und den Zuschauern ihr Rennen wieder gibt. Und auch den Fahrern natürlich, was halt jetzt in Rom nicht so der Fall war. Ja, da hatten sie ja schon einige Mühe, die Autos alle wieder wegzuschaffen und das alles wieder herzurichten. Und das, glaube ich, ist halt auch schwierig, weil du nicht an jeder Ecke einfach einen riesigen Kran stehen haben kannst, da man eben runternimmt, was runterzunehmen ist. Und dann dauern Dinge lange und dann wird's zäh und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das in Rom vor Ort sich angefühlt hat mit dieser mega langen Pause. Das kannst du wahrscheinlich noch am besten erzählen, weil man die ganze Zeit auch auf glühenden Kohlen sitzt und drauf wartet, dass jetzt angekündigt wird, in 5 Minuten geht's weiter oder sowas. Und dann, keine Ahnung, die wenigsten gehen ins E-Village oder holen sich was zu essen, weil sie halt denken, sie verpassen jetzt den Restart. Dann ist es halt dann auch ärgerlich, wenn dann so eine Pause wirklich so extrem lange dauert wie jetzt am Samstag.
Virgin hat sich über die Pause gefreut. Also die hat sich natürlich angefühlt wie eine Ewigkeit. Alle Fernsehsender, die einen Übertragungsslot von 16 bis 17 Uhr gebucht hatten, weil so ein Formel-E-Rennen dauert ja eigentlich nur 45 Minuten plus eine Runde, die haben sich in den Allerwertesten gebissen, weil diese Unterbrechung wirklich knapp 50 Minuten gebraucht hat. Ohne große Updates, es gab ein 10-Minuten-Warning, dass es in 10 Minuten weitergeht. Aber vorher war die Informationslage wirklich sehr dünn, weil es musste eben eine Menge getan werden. An der Strecke hat sich das sich wirklich angefühlt wie eine Ewigkeit und mir tun und taten die TV-Sender da dann doch sehr leid. Denn ich in meinem schönen Live-Ticker, da gibt's ja auch immer einige unserer Leser, die da mit dabei sind, hab ja den Luxus gehabt, dass ich dann auch mal 2 Minuten nichts schreiben musste, weil ich nicht unter Druck stand, dass ich jetzt plaudern muss. Das tat mir für die Übertragenden dann doch sehr leid. Und in Deutschland, wo ja erstmalig das zweite deutsche Fernsehen im Hauptprogramm die Formel E übertragen hat, als da der Sendeslot vorbei war, das ist schon echt ärgerlich gewesen, leider. Ganz gar nicht ärgerlich war es für Virgin, die Hinterradaufhängung bei Sam Bird sensationell komplett auseinandergepflückt haben und wieder zusammengesteckt. Das heißt, Bird konnte dann doch noch weiterfahren. Das fand ich eine der großen tollen Geschichten an der Formel E, vielleicht auch aus den letzten Jahren. Das ist ein unglaublicher Aufwand gewesen. Das braucht unglaublich viel Ahnung und das braucht unglaublich viel Konzentration und Glück und Können einfach, dass man eine Hinterradaufhängung innerhalb von so kurzer Zeit wechseln kann. Weil die haben jetzt wirklich nicht die 50 Minuten gebraucht, das waren eher 30. Also Bird, der hat dann wirklich noch ein bisschen gewartet. Die waren rasend schnell fertig. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
Ja, das kommt alles von der aufpeitschenden Musik in der Box.
Ja, bestimmt. Das war aber nicht das einzige Team, was ein bisschen was reparieren musste. Es gab noch ein paar mehr. Dragon musste zum Beispiel relativ viel reparieren. Zum einen deshalb, weil Lopez ja so ein bisschen Rambock gespielt hat, und in mehrere Kollisionen verwickelt gewesen ist. Das Auto musste repariert werden. Und auch der Wagen von Max Günther musste tatsächlich repariert werden, weil er auf dem schnellen Bergabstück in der noch auf der nassen Strecke so ein bisschen die Kontrolle verloren hat. leicht mit der Nase angeschlagen hat, sich die dabei zerstört hat, das Auto dann in einem massiven Drift abgefangen hat, ohne nochmal seitlich in die Mauer einzuschlagen und im Endeffekt nur 2 oder 3 Positionen, glaube ich, verloren hat und dann ohne Frontflügel erstmal weiterfahren konnte, aber es auch nur eine halbe Runde musste, weil dann die rote Flagge kam.
Glück im Unglück.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, der musste repariert werden. Jean-Éric Vergne, der amtierende Champion, der ist hier auf Gary Peppert hinten aufgefahren, als der seinerseits
ist eher hinten runtergefahren, würde ich sagen.
Genau, hinten drunter gefahren, als Peppert seinerseits die Nase in den Diffusor von Lopez gesteckt hat. Da ist auch einiges kaputt gegangen und vor allem, was ich da interessant fand, dass man die Nase auseinandergebaut hat, die Radhäuser allerdings weiter wiederverwendet hat und nur eine neue Nase dran gemacht hat. Die Front beim neuen Formel-E-Auto besteht ja aus 3 Teilen. Erstmal aus der Nase zentral, dann aus dem Frontsplitter und aus den beiden Radhäusern. Und man scheint da wohl eine überschaubare Anzahl an Ersatzteilen zu haben, weshalb man auch schön im Bild sehen konnte, dass die Mechaniker das Teil auseinandergebaut haben und nur die defekte Nase dann ausgewechselt haben und die beiden Radhäuser dann schön mit Gaffertape wieder geklebt haben und das als neue Ersatznase in der Box bereitgelegt haben.
Mhm. Ach, vom Marsianer haben wir doch gelernt, das kriegt man mit Gaffertape alles hin.
Ja, das stimmt.
Das weiß man schon seit MacGyvers Zeiten.
Genau. Weitere Reparatur, Alexander Sims, der ist nämlich auch in der ersten Runde abgeflogen und hat sich die Front an der Mauer ein bisschen zerdellt, konnte auch ohne Probleme repariert werden. Das Ganze hat knapp 50 Minuten gedauert, 15 Minuten circa hat es gedauert, die dann doch ziemlich verworrenen Situationen mit den Fahrzeugen aufzulösen und alle Fahrzeuge in die Box zurückzubekommen. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass größere Reparaturarbeiten an der Streckenbegrenzung vorgenommen werden mussten, damit die Strecke auch wieder sicher ist und der Nächste, der an der Stelle abfliegt, nicht möglicherweise da irgendwie verletzt wird oder sonst irgendwie größeren Schaden nimmt. Wie gesagt, ist zwar ärgerlich gerade bei einer Live-Übertragung, aber da geht die Sicherheit vor. Ob man das vielleicht nicht ein bisschen schneller hätte hinbekommen können, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber gut. Ist jetzt auch müßig zu diskutieren, das hat nun mal so lange gedauert. Ja. War etwas ungünstig. Muss man zusehen, dass man, sofern es die Möglichkeiten erlauben, das für die Zukunft ein bisschen abstellt. Die rote Flagge war an der Stelle in diesem Rennen auf jeden Fall notwendig. Das gab es keine Alternative zu. Die Strecke war komplett blockiert. Anders als das beispielsweise in Sanya gewesen ist, wo man die rote Flagge rausgeholt hat, weil der gute Alex Sims da sein kaputtes Auto auf der Strecke abgestellt hat. Das hätte man höchstwahrscheinlich auch problemlos mit der Full Course Yellow lösen können. Ja, aber da gab es jetzt keine Alternative, weil es fürs halbe Fahrerfeld kein Vor- und Zurück gab. Ja, und als es dann weitergehen sollte, gab es eine kuriose Szene, denn die Fahrer, die zuerst aus der Boxengasse auf die Strecke gefahren sind, waren eben jene Fahrer, die in diese Kollision verwickelt waren oder die durch die Kollision aufgehalten wurde. Denn die hatten eine Runde weniger absolviert, bevor sie in die Box gekommen sind. Und weil man diesen Leuten keinen Energievorteil verschaffen wollte, mussten die Runde dann natürlich nachholen. Kurz in der Rennunterbrechung sind zwar Reparaturen erlaubt, aber aufgeladen werden dürfen die Fahrzeuge natürlich nicht. Mhm. So kam es halt, dass alle Fahrer dann ab Platz 12, glaube ich, nochmal eine Runde fahren mussten. Der Renndirektor hatte eigentlich gesagt, dass die in Renntempo zu absolvieren sei, die Runde. Aber ich weiß nicht, Jean-Éric Vergne war im Bild zu sehen. Wenn das sein Renntempo gewesen wäre, wäre der bis zur Zielflagge 25 Mal überrundet worden.
Da ist ja der Apenninenwolf schneller.
Ja, zum Teil ja. Ich hab's jetzt nicht ausgemessen, aber wie gesagt, es war weit weg von Renntempo. Also hat man auf die Art und Weise noch versucht, nur ein bisschen zu bescheißen, ein bisschen Energie einzusparen. Hat im Endeffekt jetzt keine große Rolle gespielt, aber weiß ich nicht. Wenn man dann sowas macht, dann muss man das, finde ich, dann auch kontrollieren können, dass die Leute das dann auch so machen, wie die Anweisung vom Renndirektor kommt. Fand ich so nicht ganz schön. Was natürlich interessant war, alle Fahrer konnten weiter am Rennen teilnehmen, außer Gary Paffett. Der hat es nämlich nach dem Crash nicht mehr aus eigener Kraft in die Box geschafft und musste abgeschleppt werden und war damit raus. Und die Reihenfolge der Fahrer war wie vor dem Crash. Also tatsächlich, Lopez und Vergne waren die Ersten, die dann, ich sag mal, in der hinteren Gruppe waren, obwohl sie diejenigen waren, die die rote Flagge ausgelöst haben. Weiß ich nicht, ob das... da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Im Qualifying ist es so, dass der Fahrer, der eine rote Flagge auslöst, bekommt seine Zeit gestrichen. Ja, das ist absichtlich gemacht, damit man nicht eine schnelle Runde fährt und dann das Auto absichtlich in die Mauer haut, um dann eine rote Flagge auszulösen, um zu verhindern, dass die anderen Fahrer eine gute Runde erzielen können.
Wer würde denn sowas machen?
Ja, es gab da mal
einen
großen deutschen Volkshelden, der lange Ferrari gefahren ist, der das in Monaco mal gemacht hat.
Genau. Mhm. Das sind sogar Geschichten, die sind sogar in meinem Kopf übrig geblieben.
Richtig.
Das will was heißen.
Und deshalb hat sich die Formel E da gesagt, ach, wenn ein Fahrer eine rote Flagge auslöst, dann streichen wir seine Qualifying-Zeit. Ist okay, kann man verstehen, aber wenn ein Fahrer im Rennen das Gleiche macht und dann darf sein Auto in der Unterbrechung repariert werden und er darf da weiterfahren, wo er vorher gewesen ist. Weiß ich nicht. Es klingt ein bisschen widersinnig, wenn man es zum ersten Mal hört. Aber ja, so sind halt die Regeln momentan zumindest. Nichtsdestotrotz, es waren dann alle Fahrer wieder im Feld mit dabei. Auch Sam Bird mit reparierter Hinterradaufhängung. Großen Respekt an die Virgin-Mechaniker, die das wirklich in rekordverdächtiger Zeit geschafft haben, das Auto wieder fit zu machen. Und ja, dann gab es den Restart. Leider, muss ich sagen, ein Fliegender nach dem Safety Car. Aber gut, so sind halt die Regeln. Und ja, dann kam die grüne Flagge und das Rennen war wieder eröffnet. Aber was... ja, genau, richtig. Eine Sache müssen wir aber noch ansprechen, was passiert ist, nämlich große Teile des Feldes haben die Gelegenheit genutzt, weil die Runde aus der Box raus war, die dritte Runde des Rennens und der Attack-Mode war damit zur Aktivierung freigegeben. Und das hat auch etwas mehr als die Hälfte des Feldes gemacht, hinter dem Safety-Car, das ja dann nach einer Rennunterbrechung rausgeht, den Attack-Mode aktiviert, der ca. 30 Meter hinter Kurve 6 gewesen ist, auf der Innenseite wieder und konnten sich dann Zusatzleistung abholen, ohne eine Position zu verlieren. Und dann ging es weiter.
Komischerweise haben das aber nicht alle gemacht, ne? Die Top 4 sind alle draußen geblieben. Das ist jetzt natürlich eine Entscheidung, die in den jeweiligen Teams getroffen wird. Aber an und für sich hat es, also für mich hat es keinen großen Sinn ergeben. Natürlich ist der Zeitverlust nicht ganz so groß gewesen wie zuletzt in Sanya. Das bedeutet, Attack Mode war diesmal natürlich ein geringer Nachteil, oder die Aktivierung war ein geringer Nachteil, nicht ganz so schlimm, aber wie zuletzt es in China war. Trotzdem, wenn ich in so einer Rennsituation wäre, das ist jetzt im Nachhinein natürlich immer schön zu sagen, aber wenn ich in so einer Rennsituation gewesen wäre, ich sehe da keinen Grund, warum man den Attack Mode nicht für den Restart aktiviert, weil es eben Überholverbot gibt unter Safety-Car-Bedingungen oder Full-Course-Yellow-Bedingungen. Das macht eigentlich nur Sinn, da den Attack-Mode zu nehmen. Ganz egal, Top 4 hatten ihn nicht aktiviert, der Rest dahinter, ich meine, das waren an die 11 Fahrer schon. Und am Restart hat sich an der Spitze wenig getan. Lotterer führte weiterhin vor Evans. Es sah kürzlich noch so aus, als
bahnte sich dann ein Duell zwischen den Plätzen 3 und 5 an. Das waren Van Dorn, Buemi und Freins zu dem Zeitpunkt. Letzterer hat dann allerdings, beziehungsweise nein, dann kam irgendwann noch Roland dazu. Aber es stellte sich relativ schnell raus, dass Van Dorn tatsächlich ein bisschen bessere Pace hat als die anderen Fahrer, die da hinter ihm noch sich aufgestaut hatten. Und Van Dorn machte sich auf den Weg, die Piloten vor ihm einzuholen, die ja ihres Zeichens auch noch im Duell waren. Also einerseits Van Dorn vielleicht mit einem schnelleren Auto als die Konkurrenz dahinter. Andererseits haben aber Lotterer und Evans für die letzten 30 Minuten sich auf der Strecke richtig Saures gegeben und sich die Zähne ineinander ausgebissen. Irgendwann war Evans dann auch an dem Zeitpunkt angekommen, an dem es in seine erste Attack-Mode-Aktivierung ging. Das war so grob 20 Minuten vor Schluss. Zuvor gab es halt wirklich, wie gesagt, schon diesen packenden Zweikampf. Und durch diese erste erfolgreiche Attack-Mode-Aktivierung hatte er eben 25 kW mehr als Lotterer. Hat natürlich ein wenig Boden verloren, den aber dann doch relativ schnell eingefahren gehabt. Und dann kam es zum entscheidenden Manöver des Rennens, in dem sich Evans mit Härte, aber mit Fairness in eben jener Marconi-Obelisken-Schikane, da der Ort, wo Bird und Lopez am Beginn des Rennens schon aneinander geraten sind, vorbeidrückt, in mit einem sehr gewagten Manöver. Lotterer hat einen guten Job gemacht, da nicht in der Wand zu landen. Es war hart, aber es war fair aus meinen Augen. Und ab diesem Zeitpunkt hat Mitch Evans sein Formel-E-Rennen angeführt und war auf dem Weg zu seinem ersten Formel-E-Rennsieg.
Hast du jetzt schön beschrieben, diesen Überholvorgang. Es gab ja dazu von der Rennleitung auch den erhobenen Zeigefinger in Form einer Verwarnung für beide Fahrer. Jetzt würde ich von euch zwei Superspezialisten natürlich gerne wissen, wie ihr das jetzt so einschätzt, wie dieses Überholmanöver war. Hart, aber fair. Oder vielleicht ein bisschen zu hart oder, ja, wie sieht's aus?
Tobi, fang du mal an.
Also, die Entscheidung der Rennleitung, da eine Verwarnung auszusprechen, da muss man nur kurz darauf eingehen, das ist eine Neuerung, die vor diesem Rennen eingeführt wurde. Die Rennleitung will auf die Art und Weise versuchen, dass Fahrer, die Angst haben, für eine große Berührung, eine Strafe zu kommen, einfach mehrere kleinere Berührungen absichtlich verursachen, für die sie jeweils nicht bestraft werden können, weil es Lappalien sind. Und damit will man dem einen Riegel vorschieben, indem man sagt, wenn eine Verwarnung ausgesprochen wird, dann heißt es, dass es bei der nächsten Aktion eine Strafe gibt.
So gelbe Karte.
So nach dem Motto, ähnlich wie eine gelbe Karte im Fußball. Fand ich jetzt bei diesem Manöver, um es mit einem Wort zu beschreiben, lächerlich. Weil es ist so, die Strecken sind relativ eng und auch wenn es laut Regelwerk heißt, der Fahrer, der vorne fährt, darf nur einmal die Linie wechseln. Entschuldigung, die Fahrer machen einen Scheißdreck, die fahren zickzack, wie sie wollen. Gucken nach, wenn er links vorbeifahren will, fährt er links, zieht er nach rechts und zieht der vordere wieder nach rechts. Da hält keiner die Linie, wenn er sie einmal gewählt hat. Und man kann im Endeffekt so viel Zickzack fahren, dass es gar nicht physikalisch möglich ist, ohne eine Berührung vorbeizukommen. Und deshalb finde ich da überhaupt nichts. Das war ein blitzsauberes Manöver von Evans, der in der Kurve zuvor ein bisschen mehr Schwung geholt hat und sich dann neben Lotterer geschoben hat. Und Lotterer hat versucht, immer weiter nach innen zu ziehen, um die Lücke zwischen sich und der Mauer so schmal zu machen, dass Evans da nicht durchpasst. Und Evans wollte natürlich nicht in die Mauer fahren und hat dagegen gehalten und so haben sich die Fahrzeuge berührt. Das war aber auch alles. Nicht mehr und nicht weniger. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass es dafür eine Verwarnung gab. Eine Strafe hätte ich sogar lächerlich gefunden, wenn ich ehrlich bin. Deshalb sagt, sauberes Manöver. Evans hat darauf gewartet, dass Lotterer einen Fehler macht, dass er irgendwie einen Vorteil hat. Die Situation ist eingetreten und er hat sich daneben gesetzt und natürlich auch mit Gewalt vorbeigepresst, aber das war vollkommen in Ordnung.
So sehe ich das auch.
Ich sehe das auch. Ich habe meinen Senf ja schon dazu gegeben. Also das Manöver war hart und fair und ich stimme dir zu bei der Sache mit der gelben Karte. Sehr interessante Sache, das ist nie offiziell angekündigt worden. Es wurde allerdings beim Fahrerbriefing besprochen
Und das ist wirklich so als gelbe Karte zu verstehen, von wegen, Achtung, ihr fahrt beide sehr hart momentan gegeneinander, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig in die Karre fahrt, weil sonst, kommen wir eben als als Entscheider ins Spiel und als Stewards.
Ich finde, man konnte sich aber ein ganz gutes Bild machen durch die Wiederholungen, die sie gezeigt haben im Stream und im Fernsehen. Und da konnte man schon auch sehr genau sehen, das, was du gerade mit hart und fair zusammengefasst hast, dass genau das eigentlich passiert ist. Ne? Klar, der wollte da vorbei. Klar, Lotterer wollte nicht, dass er da vorbeikommt. Aber als dann klar war, dass es eigentlich gar nicht mehr anders geht und dass der Evans jetzt verdammt nochmal einfach zu clever war, als dass man ihn ohne Gewalt jetzt aus diesem Manöver hätte rausholen können, hat Lotterer so weit nachgegeben, dass Evans vorbeikam und Evans hat so viel Platz gelassen, dass Lotterer sich das Auto nicht emuliert. Also es war tatsächlich einfach ein perfektes Manöver letztendlich. Ne? Da, eigentlich gibt's da gar nichts dran zu diskutieren, finde ich.
Nee. Einzig verstehen kann ich, dass Lotterer die gelbe Karte bekommt, denn der ist wie immer, das ist einfach sein Fahrstil im Verteidiger, im Verteidigen. Der ist schon immer sehr an der Grenze zum Legalen und Illegalen. Das ist wirklich beinhart, wie Lotterer sich verteidigt in der Formel E. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Auch im Angriff ist er hart. Lotterer ist einfach ein eiskalter Rennfahrer. Der hat einfach einen Killerinstinkt und entsprechend fährt er auch. Ein bisschen bewegt er sich dann in der Bremszone. Das ist, worüber sich die Fahrer dann immer beschweren, wenn sie Interviews geben nach dem Rennen. Und das am Ende dann beim nächsten Rennen selber machen. Es ist halt wirklich hart, wie Lotterer fährt, eiskalt. Da kann ich eventuell noch was verstehen fürs Bewegen in der Bremszone. Aber sonst fand ich die gelbe Karte auch nicht wirklich berechtigt. Aber da müssen wir uns auch gar nicht so festbeißen an der Szene. Oder zumindest, also jetzt nicht an der Szene, können wir uns gerne festbeißen, aber an der Frage, ob das jetzt gerechtfertigt und fair war. Jedenfalls war das die entscheidende Rennszene mit Führungswechsel. Und eben diese Führung sollte Evans ja dann bis zum Schluss nicht mehr abgeben.
Ich möchte noch kurz auf die Äußerung von Christian Kresse aus dem Slack-Chat eingehen. Der schreibt nämlich, dass beide weiterfahren konnten und das wäre die Hauptsache gewesen, anders als bei Bird. Sorry, sehe ich komplett anders an dieser Stelle. Die Aktion selber ist die betrachtet werden soll, auch bei der Aktion hätte sich einen Reifenschaden einfangen können, wo sie sich berührt haben. Finde ich, kann man an der Stelle nicht von den Folgen abhängig machen, sehe ich. Ähnlich so wie die Rennleitung das auch schon bei der Verhandlung um den Techita-Protest wegen der Strafe für Sam Bird nach der Kollision mit Lotterer gemacht hat. Wie gesagt, ist kein Argument, dass beide weiterfahren konnten. Und selbst wenn sie beide ausgefallen wären oder wenn einer ausgefallen wäre, die
du musst Aktion, den Vorfall einzeln betrachten, ne?
Ja, die sagt, kann man finde ich so nicht beurteilen, darf man auch gar nicht abhängig davon machen, was nachher passiert. Nachher kommt dann irgendwann nach dem Rennen raus, dass einer der beiden Fahrer sich dabei die Antriebswelle beschädigt hat und deshalb dann eine halbe Sekunde pro Runde langsamer war. Wie willst du denn das bestrafen? Kannst du nicht bestrafen, kann die Rennleitung nur die Aktion selber, die durchgeführt wird, nicht die Folgen, die daraus sofort, später, wie auch immer entstehen. Und von daher, gut, gelbe Karte fand ich ein bisschen zu viel, da hätte man keine Reaktion der Rennleitung gebraucht, fand ich.
Naja, aber es blieb ja jetzt schlussendlich dadurch erstmal folgenlos, denn diese gelbe Karte ist ja jetzt nicht wie beim Fußball, dass die sich anhäufen und irgendwann darf sie nicht mehr mitspielen für ein Spiel. Sondern das ist ja eine einmalige Sache. Ne? Und jetzt dadurch, dass das Rennen vorbei ist, ist ja diese Vorwarnung jetzt auch hinfällig, richtig?
Das weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich Verwarnungen, die ausgesprochen werden. Und wenn ein Fahrer mehrere Verwarnungen ansammelt, dann kann er dafür auch eine Rückversetzung in der Startaufstellung bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Gelbkarte nicht möglicherweise als Verwarnung zählt.
Requirement. Ja, wir haben ja schon vor Monaten mal über Reglements und so weiter gesprochen. Ich finde, langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Ja, bisschen zu sperrig an manchen Stellen.
Aber nützt jetzt ja alles nichts. Wie gesagt, das Rennen ging weiter und der Kampf ging auch weiter. Kurz darauf hat dann Lotterer den Attack-Mode aktiviert und wollte dann zurückschlagen. Evans hat das aber doch, fand ich, sehr gut gemacht, ihm überhaupt keine Chance zu geben, anzugreifen. Lotterer hat daraufhin sofort anschließend den zweiten Attack-Mode aktiviert und hat es immer noch nicht geschafft, an Evans vorbeizugehen. Und ja, dann waren auf einmal nur noch 2 Minuten zu fahren.
Das ging ganz schnell. Die TV-Bilder und die Regie hat sich fast ausschließlich konzentriert auf dieses Duell an der Spitze. Und das war auch wirklich unglaublich spannend. Evans mit kleinem Vorsprung wirklich. Also solange Lotterer im Attack-Mode war, war er eine Gefahr. Sonst hat Evans meiner Meinung nach ganz eindeutig die Oberhand gehabt und die Überhand gehabt und fuhr dann doch relativ souverän in den letzten 2 Minuten seinem ersten Rennsieg entgegen.
Ich fand's nicht souverän.
Nicht?
Ja. Und zwar, ich kann auch erklären, warum.
Na, mach mal.
Nämlich hat der gute Mitch Evans dann circa 1:30 vor dem Ablauf der Zeit einen Funkspruch bekommen, wo ihm seine Boxencrew gesagt hat, wir haben da ein Problem. Nämlich war es so, dass der gute Evans zu schnell gewesen ist. Und wenn er in dem normalen Tempo weitergefahren wäre, wäre er 2 bis 3 Sekunden vor Ablauf der Zeit nochmal über die Ziellinie gekommen und hätte dann noch 2 Runden fahren müssen. Er hatte aber gar nicht mehr genug Energie für 2 Runden.
Ja, aber nicht nur er hatte nicht genug Energie für 2 Runden.
Ja, nicht nur er, auch Lotterer hatte nicht mehr genug Energie für 2 Runden.
Ja, auch ein gutes Dutzend anderer noch.
Eigentlich hatten aus den Top 10, bis auf die beiden in dem Thema schon geplagten Nissan-Piloten, Buemi und Roland, die hatten alle nicht mehr genug Energie. Und ja, Evans war mit Lotterer schwer am Kämpfen, aber musste dann auf einmal total Tempo rausnehmen, um ja nicht die Runde extra fahren zu müssen, was Lotterer aber auch nicht wollte. Ich hatte den Eindruck, das erinnerte so ein bisschen an Bahnradsport, wo keiner der Erste sein will, damit der Gegner im Windschatten fahren kann und es dann fast zu Stehversuchen kommt auf der Bahn. Lotterer nahm dann in der Haarnadel so viel Tempo raus, dass der, Evans nahm in der Haarnadel so viel Tempo raus, dass ihm der Lotterer erstmal ordentlich hinten drauf gebrettert ist. Und hat auf die Art und Weise dann ein paar Sekunden rausgeholt und ist dann tatsächlich, knapp 3 Sekunden nach Ablauf der 45 Minuten über die Ziellinie gegangen und hatte dann noch genügend Strom, um das Auto ins Ziel zu retten.
Ja, bei Nissan haben sie sich gefreut, die hatten auch genug Strom.
Und ja, die haben sich sogar geärgert.
Dass sie zu viel Strom hatten.
Die hatten am Ende noch zu viel Strom.
Ich weiß die Prozente natürlich nicht mehr so genau.
Ich glaube, die hatten beide noch um die 4,5% im Akku.
Das ist ja verhältnismäßig viel. Die Zahl vom Günther weiß ich noch, die war 0.
Ja, richtig.
Und zwar bevor das Rennen zu Ende war.
Genau.
Naja, da war es dann auch egal am Ende.
Aber am Ende ist nicht mehr viel passiert. Was wir vielleicht noch sagen müssen, hinter dem Führungsduo, eigentlich fast unsichtbar für die Fernsehkameras, hatte sich das ganze Rennen über Stoffel Vandoorne auf dem 3. Platz gehalten. Der wurde dann in den letzten 2 Runden massiv langsamer, hat es aber trotzdem noch geschafft, den 3. Platz ins Ziel zu retten. Der Grund dafür, dass er so viel langsamer wurde, ist, dass er gemerkt hat, dass er wieder ein technisches Problem mit der Antriebswelle bekommt. Und damit sind wir bei einem Thema, das wir schon mal angeschnitten haben, was allerdings wieder, wo wir wieder mal drüber reden müssen, nämlich die Antriebswellen von Venturi. Venturi hatte jetzt nicht offiziell angekündigt, dass sie vor dem Rennen jetzt was gemacht haben, aber man hörte, dass sie von ihrem Zulieferer neue Antriebswellen bekommen haben, die durchhalten sollten, jetzt in Rom. Aber, wie sich dann rausgestellt hat, sind beide Venturi-Werkspiloten, nämlich Edo Mortara und Felipe Massa, mit Problemen an der Antriebswelle ausgeschieden. Übrigens zum ersten Mal, dass das Venturi-Team selbst einen Ausfall wegen der Antriebswelle hatte. Das betraf sonst immer nur die HWA-Fahrer. Und bei Vandoorne war es dann so schlimm, dass unmittelbar nach der Zieldurchfahrt die Antriebswelle kaputt gegangen ist und er dann mitten auf der Strecke stand und nichts mehr vorging.
Ja. Ähnlich wie, hat mich erinnert an Lucas Di Grassi Berlin 2015. Der hatte das Rennen damals gewonnen und ist dann auch ausgerollt wenige Meter nach der Zielflagge. Auch mit einem technischen Problem.
und wurde dann noch dazu wenig später disqualifiziert. Ganz egal, ganz andere Geschichte. Aber ich habe jetzt auch am Wochenende mal hin und wieder die Ohren offen gehabt. Ich kann jetzt nicht sagen, von wo ich das habe, wegen Geheimhaltung und sowas, aber ich weiß auch, dass es innerhalb von HWA das langsam da die Krawatte, nee, warte, was sagt man?
Die Hutschnur.
Platzt die Krawatte?
Ja, nee, die Hutschnur platzt.
Die Hutschnur platzt, aber was macht denn die Krawatte?
Die Krawatte wird abgeschnitten an Altweiber fast noch.
Nein, ich habe so eine Krawatte, so hieß das, ja.
Ach so, ja,
also aber die, hab ich einen dicken Hutschnur. Hals.
Genau, je dicker Hals kriegt der Traverthemen. Die haben langsam keinen Bock mehr, dass ständig die Antriebswelle den Geist aufgibt. Und ich kann es auch wirklich verstehen. Das ist so ärgerlich. Ich habe leider nicht mitgezählt, wie oft die jetzt ausgetauscht werden musste in den letzten 5 Rennen. Aber es war dann doch schon einige Male.
Ja.
Und das hat dem gesamten Venturi-Antriebskonzept zusammen mit ZF Friedrichshafen ja dann einfach so viele Punkte gekostet. Ich hab's im Qualifying vorhin schon angesprochen. Gerade Van Dorn ist unglaublich in der Qualifikation. Aber es passte einfach im Rennen bisher nicht zusammen, weil ganz häufig der Antrieb den Geist aufgegeben hat. Jetzt haben wir wieder Venturi, die auf Punktekurs waren und dann das Rennen aufgegeben haben oder mussten, weil der Antrieb den Geist aufgegeben hat. Van Dorn muss die letzten Runden langsam fahren, weil der Antrieb den Geist aufgibt. Paffett, über den müssen wir gar nicht reden, der hat gar nicht mal die dritte Runde erreicht. Aber auch bei dem hätte es mich nicht überrascht. Ich mag jetzt natürlich nicht hier irgendwelche Verschwörungstheorien streuen, aber bei dem hätte es mich auch nicht überrascht, wenn da dann irgendwann Probleme aufgekommen wären, wenn ein Venturi-Antriebsstrang mal 25 Runden am Stück fahren muss, dann läuft es irgendwie nicht zusammen. Und das ist wirklich ärgerlich, ein Thema, was die halt auch wirklich nur mit Software eigentlich verbessern können, weil an Antriebsstrangsachen kann man eigentlich nur was verbessern, bevor der Motor homologiert wird. Tobi, weißt du da eigentlich genaueres? Du hast gerade gesagt, ZF, das habe ich auch gehört, hat neue Antriebswellen geliefert. Aber eigentlich gehören die doch zum Antriebsstrang und sind homologiert und dürfen nicht mehr angepasst werden, oder?
Ja, das ist richtig. Aber wenn es nachweislich Probleme gibt, was die Haltbarkeit angeht, dann dürfen Teile ausgetauscht werden.
Ja, das macht Sinn.
Ja, aber wie gesagt, aber auch nur gegen eine neue Spezifikation, die ihrerseits natürlich auch homologiert werden muss. Und das soll angeblich zwischen Sanya und Rom passiert sein. Mit überschaubarem Erfolg, würde ich mal sagen. Ja, wir hatten jetzt im Rennen offensichtlich 3 Antriebswellen-Defekte. Und hat man nicht auch einen im freien Training? Hat sich nicht Felipe Massa gedreht in der Haarnadel und ist dann da stehen geblieben, auch mit einer defekten Antriebswelle?
Auch wegen Antriebswelle, ja. Ja,
ja, das ist das. Also haben wir 4 Antriebswellendefekte jetzt in Rom gehabt. Das werden ja schon immer mehr statt weniger. Und also da muss Venturi oder ZF oder wer auch immer der Hersteller, der Zulieferer ist, der die Antriebswellen produziert, die müssen da definitiv nachlegen. Es kann ja nicht sein, dass Venturi der einzige Konstrukteur ist, der Antriebswellenprobleme an seinem Antrieb hat. Also entweder haben die massiv viel mehr Drehmoment als alle anderen, oder aber die Antriebswellen sind von miserabler Qualität, ohne da jemandem bei ZF oder so national treten zu wollen, aber
zu spät.
Ja, wir haben 18 Autos im Starterfeld, die nicht mit Venturi-Antrieben ausgestattet sind, und bei den 18 halten die Antriebswellen jedes Mal.
Ja, da musst du gar keinen zu nahe treten, ist einfach offensichtlich nicht gut.
Behalten wir im Auge das Thema. Jetzt ist es für Rom, jetzt liegt Rom erstmal hinter uns, und für alle Venturi-Autos war es eigentlich, also nicht für alle Venturi-Autos, aber für Venturi als Team war es wirklich ein Rennwochenende zum Vergessen. Glücklicherweise hat es Van Dorn noch diese eine Runde ins Ziel geschafft. Man stelle sich mal vor, das Rennen wäre von vornherein so geplant gewesen, dass alle noch eine Runde Energie drin haben im Akku. Und dass Evans und Lotterer noch die extra Runde gefahren wären und nicht langsam gemacht hätten,
dann wäre Van Dorn auf Podiumsplatzkurs ausgerollt und Buemi wäre auf dem Podium gewesen. Also das ist ein Thema, was Venturi sicher?
Ja, Freins war Vierter.
Freins war Vierter.
Freins war Vierter, okay, gut. Dann wäre Freins eben auf dem Podium gewesen. Das ist auch das x-te Mal, dass der dieses Jahr auf dem Podest gestanden hätte. Naja, also das ist ein Thema, das Venturi in den nächsten Monaten und Wochen beschäftigen wird und auch sollte. Und ich hoffe, dass sie es einfach gefixt kriegen, weil die eben im Qualifying immer gut dabei sind mit ihrem Antrieb und das dann im Rennen einfach nicht läuft wegen Haltbarkeit und wegen Konstanz und wegen, ja, die kriegen einfach nicht 25 Runden am Stück im Normalfall zusammen.
Ärgerlich.
Ärgerlich.
Aber Tobi, um dich aus diesem Tief zu holen, ein Jaguar hat das Rennen gewonnen.
Yeah!
Jetzt ist es soweit. Du hast es letzte Saison, hast du immer gesagt, es dauert nicht mehr lange, dann ist der Jaguar so gut, dann stehen die vorne, dann gewinnen die ihr erstes Rennen. Und jetzt ist es soweit. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich großartig.
Ach, guck mal.
Ich habe ja seit immer so einen kleinen Sweet Spot für Jaguar, ne?
Ja.
Und gerade für Mitch Evans, einfach weil der mir sympathisch ist. Ich mag die Kombination aus Jaguar und Evans. Die sind schnell zusammen. Und ich habe das immer gesagt und alle haben über mich gelacht.
Nein.
Ach, Jaguar Mittelfeldteam. Aber jetzt endlich, nachdem Evans in allen 6 Rennen vorher immer in die Punkte gefahren ist und Meisterschaftskandidat war, jetzt hat Evans endlich auch seinen ersten Formel-E-Sieg und Jaguars ersten Formel-E-Sieg an Land gezogen. Weißt du die Jahreszahl noch, Tobi? Seitdem Jaguar, also der letzte Jaguar-Sieg irgendwann, ich glaube 91 oder war das richtig. Mitte der 90er?
Richtig, müsste 1991 damals noch in der Sportwagen-Weltmeisterschaft, genau, die nach Gruppe C-Reglement ausgetragen wurde. Oh. Die Silk Cut Jaguars, designed von Ross Brawn, glaube ich, damals.
Ja, also wenn du es genau wissen willst, musst du nochmal nachschlagen. Ich hoffe, das reicht jetzt so.
Ja,
als grobe Information, was der im Haus packt, der Typ, ey.
Ach, aber die waren schön, die Jaguars damals. Also, die waren wirklich schön.
Die Lackierung
guckt ihr euch mal an.
Die Lackierung sieht man übrigens gerade noch in der Jaguar IPSE Trophy. Da fährt nämlich Stefan Radzinski für TVR Techita mit der gleichen Lackierung. Die Anlehnung an die Gruppe C-Prototypen von Jaguar aus den frühen 90ern ist lackiert.
Och, das waren tolle Autos. Und eben das letzte siegreiche Fahrzeug von Jaguar im internationalen großen, auf der großen Bühne Motorsport. Und jetzt eben auch in der leisen Formel E. Richtig schön, dass Mitch Evans sein erstes Formel E-Rennen gewonnen hat. Ich glaube, es ist ganz egal, für welches Team man eigentlich die Daumen drückt. Ich denke, alle sind sich einig, dass die nach 2 wirklich enttäuschenden und harten Jahren das so sehr verdient haben. Es braucht wirklich ganz viel Durchhaltevermögen in der Formel 1 und man muss mit Köpfchen fahren und es ist einfach eine Teamarbeit und ein Team-Effort, den man irgendwie braucht. Und man braucht einfach Speed und man muss einfach hart arbeiten dafür. Und wer die Formel E ein bisschen verfolgt, der weiß, wie hart Jaguar gearbeitet hat an diesem Erfolg. Und egal, ob ich jetzt einen Sweet Spot habe für Jaguar oder nicht, es gibt einfach keinen Weg drumherum, sich nicht für Jaguar zu freuen. Und Mitch Evans zieht damit in die Top 5 ein der Meisterschaft, liegt 4 Punkte hinter dem Führenden in der Fahrerwertung und ist auf einmal aus heiterem Himmel ein Kandidat für die nächsten Rennen und vielleicht auch für die Meisterschaft. Ich finde, wir sollten alle mal, wie üblich im E-Pod, klatschen für den Rennsieger, für Jaguar Racing und Mitch Evans.
Applaus, Applaus, Applaus!
Toll. Richtig, richtig toll.
7 Rennen, 7 verschiedene Sieger, ne?
7 verschiedene Teams.
Und 7 verschiedene Teams.
Und 7 verschiedene Pole-Sitter und 7 verschiedene Fahrer mit der schnellsten Rennrunde. Es ist die unglaublichste Formel-E-Saison überhaupt. Es ist einfach großartig. Wir haben jetzt 246 Runden in dieser Saison erlebt und gesehen. Und jede davon war zum Genießen. Und die Formel E ist wirklich, wirklich, und das sage ich jetzt auch einfach, in ihrer besten Saison bisher. Und wer jetzt erst zu dieser Saison eingeschaltet hat, der wird es natürlich nicht bereuen, 4 Jahre nochmal zurückzuschauen in den Wiederholungen. Aber das ist wirklich der ideale Zeitpunkt, jetzt in die Formel E einzuschalten. Wir haben das erste Rennen der Europasaison hinter uns. Es ist Saisonhalbzeit nach dem Romeprix. Und in der Fahrermeisterschaft steht es eigentlich alles auf Null. Der Führende hat 65 Punkte, der Zweite 64, 62, 61.
Willst du einen Namen dazu geben vielleicht?
Ja, der Führende, Jerome D'Ambrosio, der vor dem Rennen Zweiter war, jetzt auf einmal Erster, hat Plätze getauscht mit Felix da Costa. André Lotterer, der noch kein einziges Rennen gewonnen hat, ist Dritter in der Meisterschaft mit 3 Punkten Rückstand auf die Führung. Dann kommt Evans mit 61, 4 Punkte Rückstand auf die Führung. Dann 58, 55, 2x 54, 1x 52. Das sind nur die Top 9, die alle innerhalb von, naja, nix sind eigentlich. Das ist wirklich die engste und knappste Geschichte, die ich seit Jahren im Motorsport erlebt habe. Und das macht wirklich Spaß.
Das ist so schön.
Sagt mal, wollen wir vielleicht ein paar O-Töne hören, jetzt so vom Rennwochenende? Zum Beispiel können wir ja vielleicht mal anfangen mit eben besagtem Jerome D'Ambrosio, der die Meisterschaft anführt, aber im Rennen irgendwie im Nirgendwo war. Der ist am Ende 8. geworden, allerdings ist er auch von Platz 19 gestartet. Und wir können jetzt mal vielleicht reinhören, wie Jerome D'Ambrosio sein Rennen beschreibt und warum es liegt, dass er so eine Aufholjagd immer wieder fahren muss.
I just fight hard and fight hard. I think we have a great car, you know, and I've been often in that position because I've been since the first race in Group 1 in qualifying. And it starts really, you know, it is frustrating. It starts to be really frustrating to doing a good job, having a good car that can fight for podiums, for wins. And having to recoup all the time. It's entertaining for people. It's obviously this format of qualifying creates a mess and creates a lot of entertainment. But as a driver, it makes our life difficult. And I think it will be one of the key in the championship to be able to, you know, starting between 15th and 20th and still take the points.
Also ein gutes Auto und harte Arbeit als Schlüssel zum Erfolg. Allerdings muss er, weil er in Qualifying Gruppe 1 durch seine gute Arbeit ständig startet, das sind eben die Top 5 in der Fahrermeisterschaft, die in Qualifying Gruppe 1 ran müssen, dadurch startet er immer hinten. Die Gruppe 1, wie erwähnt vorhin, mit den schlechtesten Bedingungen und der schlechtesten Ausgangslage vor der Qualifikation. Und er sagt, als Fahrer ist es wirklich frustrierend, immer wieder eine Aufholjagd starten zu müssen. Die gelingt ihm wegen harter Arbeit und einem guten Auto. Aber es ist einfach frustrierend. Es ist zwar gut für die Show, sagt er, aber es ist frustrierend. Und auch Antonio Felix da Costa hat dazu eine Meinung und sich ebenfalls zum Qualifying-System in der Formel E geäußert.
I also don't love it. It's very painful because, you know, I was so fast in free practice sessions and the car was great and I really thought we had a shot at pole on normal conditions, you know. But unfortunately, being on Group 1, I pulled that group. For the fifth time this year in 7 races. So we've clearly shown that we are one of the quickest guys on this championship. But I can't, you can only do what you can do in that group, so yeah.
Man kann nur machen, was man machen kann in aus Qualifying Gruppe 1. Er ist auch kein Fan davon, von diesem Gruppensystem. Und darüber könnten wir mal kurz quatschen. Wir haben es schon häufiger gemacht. Habt ihr irgendeine Alternatividee fürs Qualifying-System der Formel E? Es sind eben, das nochmal zur Einordnung ganz kurz, diese engen Straßenkurse, die da ein Problem sind. Wir sind 22 Fahrer in der Formel E, ab nächster Saison sogar 24 Fahrer in der Formel E, wenn Porsche einsteigt. Mercedes übernimmt ja, wie wir schon berichtet haben, den Startslot von HWA. Das heißt, da kommt quasi ein neues Team in die Formel E, was aber eine alte Startlizenz übernimmt. Mit Porsche wird es dann noch eine mehr. Also 24 Fahrer nächstes Jahr, die auf diesem kurzen und engen Straßenkurs sich gegenseitig im Weg stehen würden. Das ist der eigentliche Grund, warum es dieses Gruppenqualifying-System gibt mit 5 Fahrern in Gruppe 1, 5 in 2. und dann jeweils 6 in Gruppe 3 und 4. Im nächsten Jahr wird es dann 6-6-6-6 sein. Was haltet ihr beiden davon? Ist das die Ideallösung, diese 4 Gruppen? Oder gibt es irgendwelche Ideen für etwaige Alternativen, wie man das sportlicher austragen könnte? Weil die Angst ist ja, dass durch diese unterschiedlichen Bedingungen in den Qualifying-Gruppen, angenommen es regnet vor Qualifying-Gruppe 2 und oder vor Qualifying-Gruppe 3, hat Gruppe 3 natürlich schlechtere Streckenbedingungen. Hatte da irgendwelche Ideen, wie man sowas sportlicher gestalten könnte?
Also ich glaube, es gibt keine Methodik oder Vorgehensweise, die nicht irgendeine Schattenseite hat. Also egal, wie du es machst, aus irgendwelchen Gründen wird immer irgendjemand sich benachteiligt fühlen. Ob er jetzt in Gruppen startet, ob das ausgelost wird, ob das diese umgekehrte Geschichte auf Basis des Meisterschaftsstands ist und so weiter. Also irgendwas wird immer sein, was jemand nicht cool findet. Aber jetzt die perfekte Idee, wie man das verbessern könnte, habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber vielleicht hat der Tobi W. sich darüber schon Gedanken gemacht in langen, langen wachen Nächten mit albtraumhaften Wahnvorstellungen und Visionen vom perfekten Qualifying.
Da muss ich euch leider enttäuschen.
Och Mann.
Da habe ich auch keine bessere Lösung. Wie gesagt, ich finde es, so wie es jetzt gemacht ist, finde ich es eigentlich, hat es auf jeden Fall seinen Reiz. Fair ist es natürlich nicht. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass egal wie man es macht, man es nicht fair hinbekommt, weil die Strecken einfach zu kurz und zu eng sind, um, wie ihr schon sagtet, da mit allen Autos auf einmal fahren zu können. Also muss man irgendwie eine Reihenfolge reinkriegen.
Ja, und selbst wenn du mit allen Autos auf einmal fährst, dann hast du immer noch hinterher Leute, die sagen, ja, ich bin hier in Verkehr geraten und der hat mich behindert und dann konnte ich nicht schnell fahren. Das passiert dann in dem Fall auch zwangsläufig.
Auf jeden Fall. Deshalb, so wie es jetzt ist, es ist nicht fair. Das muss man ganz klar sagen. Aber es hat seine positiven Seiten, nämlich dass diejenigen, die schlecht platziert sind in der Meisterschaft, weil sie Pech hatten, weil sie vielleicht das etwas schwächere Fahrzeug haben, aber die Leute haben jetzt tendenziell eher die besseren Streckenbedingungen und da auch mal einen Vorteil, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, als es eigentlich ihre fahrerische und oder technische Leistung hergeben würde. Und finde ich, macht die Rennen wahnsinnig spannend. Wenn wir es immer so hätten wie in anderen Rennserien, wo die schnellsten Autos immer vorne stehen und die langsamsten hinten, hat man naturgemäß weniger Action, weniger Überholmanöver. Das ist ja auch das, was das Ganze ein bisschen spannend macht, dass wir jetzt ein HWA in der Super Bowl hatten, dass wir 2 Dragons in der Super Bowl hatten. Gut, die haben zwar in den meisten Fällen nicht unbedingt die Pace, um da auch bis zum Rennende zu bleiben, aber die schnellen Fahrer sind dann was weiter hinten und auf die Art und Weise sieht man viele Überholmanöver, viel Action und das ist ja auch ein bisschen was die Formel E ausmacht.
Was haltet ihr von einem Qualifying-Rennen wie in der Formel 2?
Gar nichts.
Gar nichts. Ich auch nicht. Hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber weiß nicht. Wüsste nicht, warum das besser sein sollte.
Naja, es wäre noch ein extra Rennen, oder? Also sogar für das Qualifying-Rennen gibt es natürlich ein Zeitfahren vorher. Ich habe jetzt den Vorschlag gelesen, den ich einfach mal hier in den Raum werfe, ohne den bewerten zu wollen. Das zweite freie Training ein wenig länger zu machen und dafür dann da die schnellste Rundenzeit zu nehmen. Daraus entsteht dann für ein kurzes Sprintrennen die Startaufstellung. Und dieses Sprintrennen würde dann die Startaufstellung für den E-Prix, den Haupt-E-Prix eben bilden. Vielleicht auch mit einer umgekehrten Startreihenfolge, dass man eben die Top 8 umdreht vom Ergebnis des Sprintrennens.
Das finden die dann auch wieder scheiße. So, und dann fahr mal um den ersten Platz in einem Sprintrennen, wo dann das Ergebnis sein wird, dass du als Achter startest. Je weiter vorne du bist, dass du weiter hinten startest, das macht doch alles keinen Sinn.
Aber du kriegst ja Punkte.
Für die Meisterschaft.
Wenn du dann einen Kurs hast wie Paris, wo du quasi gar nicht überholen kannst, dann versuchst du irgendwie auf Platz 8 zu kommen und hältst dann den Platz 8 bis ins Ziel, auch wenn der vor dir fast stehen bleibt, bleibst du dahinter. Ja.
Ich glaube, das wird nichts. Lass mal lieber.
Umgedrehte Startreihenfolge, finde ich, ist der größte Unsinn,
Tobi, den man machen kann. Tobi findet das nicht so gut.
Genau.
Nicht das hier, ne?
Suboptimal.
Nicht, dass wir unser Clean Lyrics Logo verlieren, das geht ja gar nicht.
Wir haben ein Clean Lyrics Logo?
Ja klar. Für uns wird ja nicht geflucht.
Sappalot.
Sappalot, das ist
egal. Stimmt, stimmt. Wir spielen ja keinen Teamfunk von Sebastian Buemi im Original,
von den Franzosen
oder?
Vor.
Genau.
Ja, genau.
Müsste man ja alles wegbiepsen. Ja.
So, ja. Wir haben noch ein paar mehr O-Töne, ne? Ich glaube, das Qualifying-Thema sei hiermit beschlossen. Es ist nicht ideal, aber wirklich besser geht's auch nicht.
Nee.
Wollen wir mal hören, was Mitch Evans zu seinem Rennsieg zu sagen hatte?
Können wir mal machen. Mitchie, go!
Ah, it's amazing. It's actually kind of hard to put into words. You know, it's been a grinding couple of seasons with the startup of the team. You know, I've been with them since season three, since we joined Formula E, and you know, to get their first win on the championship is a really, really special moment and feeling. So I just want to thank everyone at Jaguar Land Rover, everyone that supported the project, and hopefully it's not a one-off, and you know, we can consistently be, you know, fighting at the top. And but you know, for now I want to enjoy it with the team. They all deserve it. And yeah, it's a really cool day, really cool race. It was a tough race, but really satisfied with the performance, and just a big thanks to the team for the hard work.
Danke Team, danke Team, danke Team, danke Team. Harter Tag, viel Arbeit, wir freuen uns. Na gut, wenn man jetzt, das war es ja immer grob zusammengefasst, ne? Aber klar, man ist ja auch so ein bisschen overwhelmed wahrscheinlich, vor allem, weil man geht ja auch dann so ein bisschen in die Geschichte ein, als der nach 20 Jahren irgendwie für Jaguar irgendeinen Sieg in der Rennserie geholt hat, ne? Das wird wahrscheinlich auch so schnell nicht vergessen werden.
Absolut.
Und Daddy war dabei, habe ich gesehen. Daddy saß in der Box und Mark Webber saß neben ihm.
Den habe ich auch gesehen, ja. Das ist, schon ist ja sein Manager. Genau. Seit Jahren.
Gut, dass wir das wissen, aber im Fernsehen hört man dann trotzdem, der steht seinem australischen Landsmann bei.
Was?
Ja.
Mark Webber steht wem bei?
Seinem australischen Landsmann, Mitch Evans.
Ach so, Mitch Evans. Aus Neuseeland, ja. Australien.
Genau, richtig.
Okay, naja, gut, man kann ja nicht immer
kann,
alles.
Kann jedem mal passieren, ja.
Ja, passt schon. Ja, gut. Naja, wie auch immer. Okay, ja. Also, ich sag mal so, da war. Macht einen glücklichen Eindruck auf mich.
Ja. Und Brüderchen war auch da, wie Dirk S. im Chat schreibt. Das ist richtig. Sein Bruder Simon, der ist am gleichen Wochenende in der Jaguar IPSE Trophy gefahren und war natürlich auch vor Ort. Also Familienangelegenheit für die Evanses.
Die Evanses. Avengers. Die Avengers.
Die Avengers. Übrigens, die Star Warsers, die waren auch da. Hugh McGregor, was ein Name.
McGregor Kenobi.
Als Stargast war auch vor Ort. Ja. Da habe ich einige Journalisten im Pressezentrum gesehen, die mit großen Augen zurückgekommen sind aus der Startaufstellung.
Ich habe eine Hollywood-Größe gesehen.
Ja.
Tja, Film ist doch immer noch mehr berühmt als Rennfahren.
Ein berühmter Rennfahrer ist derjenige, der Zweiter geworden ist. André Lotterer. Und bei dem hören wir jetzt auch mal rein.
Sowas von.
Ja, genau. Gemischte Gefühle. Natürlich happy, dass ich meine erste Pole Position herausfahren konnte, aber natürlich enttäuscht, dass ich im zweiten Platz angekommen bin. Ja, ich habe gedacht, es könnte gehen, funktionieren heute. Heute wäre mein Tag, aber leider ab Mitte des Rennens hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit den Reifen. Die Reifendrücke waren zu hoch und war ein bisschen drum am Schwimmen. Und in dem Moment war Mitch einfach ein bisschen besser und konstanter. Und die hatten diese paar Zehntel in der Tasche, die wir nicht hatten. Und ich konnte ihn leider nicht hinter mir behalten. Nee, das war alles okay. Es war alles unter Kontrolle mit der Strategie. Also es war kein Problem. Ja, das ist das Positive nach diesem Wochenende, dass wir gut gepunktet haben, auch Punkte von der Pole Position. Natürlich, wenn man zurückschaut, wären noch mehr Punkte drin gewesen mit Hongkong oder Riyadh. Aber so ist es für alle hier in der Formel E, ist sehr unberechenbar. Und das Gute ist, ich habe ein gutes Auto und wir können die zweite Saisonhälfte gut punkten und hoffentlich weiterhin immer vorne sein.
Wundert euch nicht. Das sind von der FIA gemachte Interviews und statt die Frage mit aufzuzeichnen, auf die der Rennfahrer antwortet, machen sie einfach. Da muss man sich dann denken, was die Frage war.
Achso, ich dachte, das wäre Ewan McGregor gewesen. Mit seinem Lichtschwert. Ja, gut, dass du das erklärst.
Stell ich mir das gerade bildlich vor, wie immer da so dazwischen. Es reicht so und Lotterer so, nee, ich schritt einfach weiter.
Ah, schön, das sehr gefällt mir.
Sehr gut. Es gibt doch immer einen Hauch von Komik in dieser Sendung. Das ist ja, was wir daran so mögen. Also ich.
Ach, ist ja toll.
Der ganze Formel-E-Quatsch ist eigentlich langweilig. Nur der Spaß ist gut. Nee, natürlich nicht. Ja, was haben wir gesehen? Evans haben wir gehört. Lotterer haben wir gehört.
Wir haben noch ein Duell im Mittelfeld gehabt.
Wir haben noch ein Duell im Mittelfeld gehabt. Und zwar die Herren Freins und Buemi. Korrekto.
Korrekto.
Da kann ja mal, kann ja der Robin schon aus,
genau, die uns beide schon aus Sanya bekannt sind. Die haben sich Runden, das ganze Rennen eigentlich wieder Saures gegeben. Und jetzt, das wollte ich nur noch kurz eingefügt haben, um ein bisschen zum Einordnen, warum die beiden oder das Duell der beiden jetzt so viel Bedeutung trägt. Und jetzt hören wir mal Robin Freins, wie er nach dem Duell über Buemi geredet hat.
Yes, I used my attack mode very early in the race as well, just after the red flag, to try to overtake him. Again, story of the season, that, you know, if you have attack mode and you're behind a Nissan at similar pace, he still pulls away out of the corners. So it's very hard to overtake him. I didn't get a shot, so I tried. It was a very clean overtaking opportunity I had from him. He gave me space, I gave him space. We didn't touch at all. He was side by side through turn 9, so that was fair from both drivers. So good from him. And eventually, yeah, I got attack mode, he pulled away, and then I just tried to hit my targets, get in my rhythm, and slowly get back up his tail, which was the case. And yeah, use attack mode, use the energy to be back behind him. I was just waiting for him to use the attack mode, which was the case. So everything worked as planned, as we discussed. So in that case, it was a good day.
Ein guter Tag. Und ein hartes und faires Duell mit Buemi. Die beiden sind ja in China zuletzt aneinander geraten. Aber im Zweikampf mit Buemi soll es wohl sehr fair hergegangen sein. Mit auf jeden Fall Kraft, aber auch gegenseitigem Respekt. Und das hat Freins nach dieser Aussage eben sehr gefreut, dass die beiden ganz eng aneinander vorbeigefahren sind und sich richtig schön bekämpft haben. Aber dass es alles fair geblieben ist. Und zum runden Abschluss schaltet Phil jetzt auch nochmal Sebastian Buemi frei, der auch nochmal was zu sagen hat zu seinem Romy Prix 2019.
Ja, ich bin natürlich zufrieden jetzt. Fünfter Platz. Das ist eigentlich mein bestes Ergebnis dieses Jahr. Leider habe ich ein bisschen mehr gehofft, weil wir waren ziemlich schnell im Qualifying wieder. Im Rennen waren wir sehr konservativ. Mit unserem Energiemanagement. Also ja, ich glaube, wir hätten besser machen können, aber am Endeffekt, ja, 5 und 6 für unser Team ist gut. Ja, es ist klar, dass dieses Jahr, es ist unglaublich, dass es 7 verschiedene Fahrer gibt, die Rennen gewinnen können. Hoffentlich werden wir in Paris gewinnen und dann wird das 8 Fahrer sein.
Na, das ist meine Ansage. Er hat zwar gesagt, hoffentlich, aber ich glaube, das ist das offizielle Ziel.
Gehe ich auch mal von aus.
Muss auch sein.
Wann haben zuletzt 8 Fahrer 8 Rennen gewonnen?
In der Formel 1 2011, glaube ich.
Oh Mann.
Waren das 8 oder waren das nur 7? Ich dachte, die sind jetzt gleichgezogen. Okay, gut.
Ich meine, es wären 8 gewesen. Da hat sogar Pasto Maldonado ein Rennen gewonnen.
Ja, ja,
aber das war das Jahr, wo es diese Lotteriereifen gab, die dann einfach von jetzt auf gleich total zerbröselt sind und wo die Fahrer dann 5 Sekunden pro Runde verloren haben, weil sie eine Runde zu lang mit den Reifen gefahren sind.
Aber war das nicht 2012?
Das kann auch 2012 gewesen sein. Oh, du kannst mal Fragen stellen.
War 2012.
Oh, da muss ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ja. Nein, aber was ich eigentlich nochmal sagen wollte, das war ein Teil der Aussage von Robin Freins, der immer wieder fällt, dass die Nissan einfach aus den langsamen Ecken raus verdammt gut gehen. Und ich weiß, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, aber es scheint wirklich, wirklich so zu sein, dass der Antrieb, den Nissan da hat, gerade aus den langsamen Kurven raus einen massiven Vorteil bietet. So sehr, dass man sogar mit dem Attack-Mode nicht hinterherkommt. Und muss schon ordentlich gehen, die Kiste. Umso erstaunlicher, dass wir dieses Jahr immer noch keinen Nissan-Sieg, oder diese Saison immer noch keinen Nissan-Sieg gesehen haben.
der kommt ja hoffentlich dann in Paris.
Ja, wurde ja jetzt angekündigt.
Wurde ja jetzt groß angekündigt. Jetzt muss auch klappen, Herr Buemi.
Genau. Tja, was gibt's noch zum Rennen? Teamwertung könnten wir vielleicht noch mal kurz einmal.
Ich nehme alles zurück. Mhm. Du hast recht, Tobi. Es waren tatsächlich nur 7 Sieger in den ersten 7 Rennen Formel 1 2012. Beim 8. Rennen, der große Preis von Europa, gewann Alonso. Der hatte auch schon in Malaysia gewonnen.
Oh, das war auch emotional. Valencia im Ferrari. Fernando Alonso. Ah, das war meine Formel E Blütezeit. Mhm. Formel 1.
Ja, siehst du, soweit ist es schon.
Siehst du, soweit ist schon, dass ich einfach aus
Masse... Freudsche Versprecher.
Genau, ja. Das passiert mir auch ständig, ne? Also so als, ich bin ja weniger der Sprecher, sondern vor allem der Schreiber bei eformel.de. Wenn ich dann mal was über die Formel 1 schreibe und Sebastian Vettel schreiben soll oder irgendwas, wo Sebastian vorkommt. Noch nicht mal, wenn ich über die Formel 1 schreibe. Immer bei Sebastian schreibe ich Sebastian. Einfach, weil ich so oft schreibe in der Formel
Sebastian
E.
Vettel.
Sebastian Vettel. Ja.
Es gibt nur einen Sebastian.
Es gibt nur einen Sebastian. Einen Sebastian.
Okay. Es singt für Sie
das Niveau.
Teamwertung.
Ach ja.
Da stehen 4 ganze Mannschaften oberhalb der magischen 100-Punkte-Grenze, die wir jetzt bei den Teams geknackt haben. 116 stehen hinter dem Namen von Dejas Tacheta, die die Führung in der Teamwertung übernommen haben, vor Envision Virgin Racing mit 109 Punkten. 7 Zähler zwischen den beiden. Mit 7 Zählern ist dann allerdings auch der Abstand zu Audi nicht allzu groß. Also das Werksteam hinter dem Kundenteam, Audi auf Platz 3, punktgleich mit Mahindra. Beide 102 Zähler und dann ist eine kleine Lücke zu BMW. Eine halb so kleine Lücke zu Venturi und die sind allerdings auch auf Augenhöhe mit Nissan und Jaguar, die jetzt die beste Punkteausbeute natürlich in der ganzen Saison geholt haben in Rom. Die auf Platz 6 bis 8 und etwas abgeschlagen dann als dritte Gruppe, wenn man so will, in der Teamwertung. HWA weit vor NIO und Georg Dragon, die die letzten beiden, beziehungsweise die letzten 3 Plätze belegen.
Tja, vielen Dank dafür. Wo wir so gerade so schön bei Platzierungen sind, habe ich eine schlechte Nachricht für Tobi W. Du führst nicht mehr im Kickspiel, Tobi. Es tut mir leid, du bist nur noch Dritter.
Ja, habe ich gesehen. Aber wer kann mit so einem Ergebnis auch rechnen? Das ist ja mal absolut...
Ja, der Pesci offensichtlich. Den Tagessieg hatte der Smith eingefahren.
Genau, das ist der Finn, der hatte auch da auf Twitter schon darauf hingewiesen, dass wir uns heute bitte ansprechen sollen. Machen wir hier natürlich auch verdammt gerne. Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem Tagessieg. Du hast tatsächlich doppelt so viele Punkte geholt wie ich und liegst jetzt einen Punkt vor mir. Aber wie gesagt, das Imperium schlägt zurück. Wo wir schon beim Thema Star Wars heute waren.
Ja, dann belassen wir es am besten gleich dabei. Denn,
aber im Tippspiel ist es noch enger als in der Formel E. Da haben wir tatsächlich die ersten 4 liegen so innerhalb von 2 Punkten. Mhm. Also auch da kann noch alles passieren. Deshalb fleißig mittippen.
Genau. Sie können immer noch gewinnen. Und zwar, was gibt's eigentlich zu gewinnen? Ruhm und Ehre für den Sieger.
Ruhm und Ehre?
Genau, Ruhm und Ehre. Genau.
Okay. Alternativer Episodentitel, haben wir doch mal gefunden.
Ja, genau, jetzt haben wir zu viele Episodentitel. Das müssen wir uns dann jetzt aufbewahren für Ruhm im nächsten Jahr. Jetzt,
okay.
Jetzt lieber Tobi B., machen wir flott mal noch unser aller Lieblingsrubrik.
Der Formel E Fakt der Woche.
Heute ganz schön kurz und ganz schön knackig in Ruhm. Gab es eine Wiederholung eines Rekordes. Dieser Rekord stammte aus Berlin 2018 und hieß 8 Teams in den Top 10.
Wow.
Ja.
Nicht schlecht.
Namentlich Jaguar, DS, Tacheta, HWA, Virgin, Nissan, Audi, Mahindra und BMW. Einzig NIO und Dragon und Venturi haben es nicht in die Top-Position geschafft.
Tja, da muss man sich fast mehr Mühe geben, nicht zu den Top-Teams, den genannten, zu hören, ne? Wenn es eh nur 10 gibt. Aber gut. 8 Teams in den Top 10. Junge, Junge. Ja, nicht schlecht. Dann kommt alles von diesem Qualifying-Format.
Von dem guten Qualifying-Format.
Ja, das ist ein Qualifying-Format der Extreme. Aber das sind sie irgendwie alle. Das haben ja alle Rennserien, haben dieses Problem irgendwann in der Zeit ihres Bestehens mal gehabt, glaube ich. Wie machen wir das? Und was ist besser? Und so weiter und so weiter und so weiter. Wir können ja mal kurz noch darauf hinweisen, ist eigentlich gar nicht so schön. Also einerseits ist schön, es sind nur noch 11 Tage und 18 Stunden bis zum 27. April. Und am 27. April ist der E-Prix von Paris. Und das nicht so schöne ist, da steht tatsächlich gerade Notre Dame so krass in Flammen, dass es wahrscheinlich danach nicht mehr dasselbe sein wird. Das ist, keine Ahnung, ich habe hier gerade mal nebenbei durch diese Bilder geklickt. Das ist ja echt krass, wie einfach dieses Teil da komplett in sich zusammenstürzt. Was heißt komplett, aber in großen Teilen, das ist echt schrecklich.
Schrecklich und schockierend. Und an der Stelle dürfen wir das, glaube ich, auch mal sagen, dass unsere Gedanken natürlich bei Paris sind und bei ganz Frankreich, weil das ist einfach ein riesiges, wichtiges Merkmal der Stadt, was seit Jahrhunderten Bestand hat und jetzt in Flammen aufgeht. Das ist eine tragische Geschichte. Und nicht nur, weil die Formel E da als nächstes in 2 Wochen in Paris fährt, sondern auch, weil das eben so eine tragische Geschichte ist für so viele Menschen. Denken wir natürlich an Paris.
Werd ja in 10 Tagen schon da sein.
Du wirst in 10 Tagen schon da sein. Das ist
richtig.
Mittwoch, Donnerstag. Kann das sein?
Nee, Donnerstag.
Donnerstag, das ist doch sehr schön. Mhm.
Dann haben wir wieder einen Live-Korrespondenten, einen Auslandskorrespondenten vor Ort.
Quasi.
Müssen wir aber die Sendung wieder so nennen?
Ich wollte sagen, ich hoffe aber, wir kriegen die nächste Sendung etwas vorher hin. Denn das mit dem Hotel WLAN ist ja nicht immer so sehr gut.
Nee, das haben wir ja gelernt. Du musst deine mobilen Daten nutzen.
Mhm, ja.
Das war auch eine Premiere letzte Woche, ne?
Das hat aber erstaunlich gut geklappt tatsächlich, ne?
Erstaunlich gut. Die Vorschau auf Rom haben wir nämlich mit meinem mobilen Internet gemacht, weil das Hotel-WLAN nicht funktioniert hat. Und es klang doch ganz gut, oder? Also beschwert hat sich ja keiner.
Nee. Beim Sound gab es nichts zu meckern. Die
Einwandfrei.
Verbindung
wenn
war
du in
stabil.
Mainz wärst.
Ja, Verbindung war stabil. Kann man nicht meckern. Also nachdem das Hotel-WLAN ja den Dienst verweigert hatte, blieb ja nicht viel anderes übrig. Tobi wollte natürlich sich das auch nicht jetzt nicht nehmen lassen, direkt da von vor Ort quasi zu berichten. Ja, ich bin froh, dass es geklappt hat. Aber die nächste Sendung ist natürlich am nächsten Wochenende. Da ist der Tobi W. noch nicht in Paris.
Tobi, es wird jemand spontan krank.
Ja, ich war jetzt erst. Und solange ich gesund bin, können wir das irgendwie immer machen.
Ich hoffe nicht, dass ich spontan krank werde.
Das wäre super dumm. Da musst du nämlich krank zum Pariser E-Prix fahren. Da hätte ich auch keinen Bock an deiner Stelle.
Ja, ganz hervorragend.
Ja, ne? Also gehen wir einfach davon aus, dass wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Und der Tobi macht jetzt noch kurz hier den Patreon-Abbinder. Und dann sagen wir Tschüss. Und Arrivederci und au revoir. Aber nicht jetzt. Gleich erst. Tobi.
Und auch nicht an alle, die auf Patreon zuhören. Denn da gibt es beispielsweise die Option, sich die Pre- und Post-Show dazu zu wählen. Üblicherweise wird vor und nach dem E-Pod ja immer irgendwas abgeschnitten, damit wir nur die Episode haben. Das, was sonst wegfällt, aber sehr unterhaltsam ist, das bleibt bei patreon.com/e-pod. Beispielsweise dabei, gleichermaßen gibt's natürlich auch das Formel E-ABC, in dem wir dir die Welt der Formel E erklären. Alle 2 Wochen ein Buchstabe, ein Thema und ein Mini-E-Pod, in dem wir mal ein bisschen drüber quatschen, was da so passiert in der Formel E und was die Themenbereiche zu bedeuten haben. Sehr interessant, sehr hörenswert. Da kann man einfach mal vorbeischauen auf Patreon, patreon.com/E-Pod. Und wie jede Woche sagen wir ein riesengroßes Dankeschön und machen Luftsprünge und an all diejenigen, die schon dabei sind.
Vielen Dank auch an die Live-Zuhörer, die auch sich im Slack hier mitbeteiligt haben an der Gestaltung dieser Sendung. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sagen, wie angekündigt, Tschüss, auf Wiedersehen, Arrivederci, au revoir, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.